Welcome to the National Defense Academy.
Je vous souhaite la bienvenue à l'Académie de Défense Nationale.
Dobrodošli na Akademiji za zemaljsku obranu.
Ahlan wa sahlan bikum fi Akademiyat ad-Difa' al-Watani.
Vítáme vás v Akademii obrany.
Benvenuti all'Accademia di Difesa Nazionale.
Herzlich willkommen an der Landesverteidigungsakademie.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Wie kommen Offiziere zu ihrem Wissen? Wo wird beim Bundeswehr Forschung betrieben? Und warum tragen hier manche keine Uniform? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hergehört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ute Axmann und heute wollen wir wieder ein paar Türen öffnen. Und zwar bei der Landesverteidigungsakademie, kurz LAVAK genannt. Denn unsere Soldaten und Soldatinnen sind nicht nur in Österreich, sondern weltweit in Missionen für den Frieden unterwegs. Dazu gehört auch eine dementsprechende Ausbildung. Nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie. Wir befinden uns jetzt in Wien, im 7. Gemeindebezirk und von außen sieht man einen riesigen Gebäudekomplex, die LAVAK. Doch wie sieht das innen aus? Was ist da alles drin? Das wollen wir jetzt herausfinden. Der Sicherheitsdienst lässt uns jetzt vorbei und da kommt auch schon unsere erste Verabredung, Peter Siebenbrunner. Er ist hier für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Hallo Peter.
Hallo, herzlich willkommen an der Landesverteidigungsakademie.
Sag einmal Peter, wozu braucht die Landesverteidigungsakademie eigentlich eine Öffentlichkeitsarbeit?
Naja, die Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relations genannt, ist die bewusste und zielgerichtete Kommunikation einer Organisation oder eines Unternehmens, in dem Fall der Landesverteidigungsakademie, mit der Öffentlichkeit. Ziel ist es, ein positives Image zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen und die Bekanntheit zu steigern.
Ja, du führst uns ja heute ein bisschen herum. Wir werden ja zuerst zum Leiter der LAVAK gehen. Aber bis wir jetzt dort sind, wie macht ihr das denn in der Öffentlichkeit Arbeit? Schreibst du da Presseaussendungen oder wie gehst du das an?
Naja, Beispiele hierfür, also für die Öffentlichkeitsarbeit an der Landesverteidigungsakademie, sind zum Beispiel Pressemitteilungen. Wir haben Werbeauftritte und Blogbeiträge. Wir sind im Social Media präsent. Wir gestalten einen Newsletter, der einmal im Quartal erscheint. Wir machen Sponsoring, das ist einmal der Kammermusikabend. Wir haben öffentliche Veranstaltungen. Wir haben Magazine, Broschüren und Flyer. Und letztendlich präsentiert sich die Landesverteidigungsakademie auch am Nationalfeiertag.
Wir werden über Veranstaltungen noch ein bisschen später darüber reden. Ja? Am besten, du führst uns jetzt einfach einmal zum Leiter.
Ja, das werde ich gern machen.
Ja, Herr General, was sind denn so allgemein die Aufgaben der Landesverteidigungsakademie?
Wenn von der Landesverteidigungsakademie, der höchsten Forschungs- und Bildungsinstitution des österreichischen Bundesheeres, die Rede ist, wird vielfach fast nur an die höhere Offiziersaus-, Fort- und Weiterbildung gedacht. Die Heraus- und Heranbildung militärischer Führungskräfte für Führungsaufgaben im Rahmen der militärischen Landesverteidigung des österreichischen Bundesheeres, aber darüber hinaus auch für höhere Zivilbedienstete und zivile Führungskräfte, ist natürlich zentrale Aufgabe der Landesverteidigungsakademie. Zu einer Erzieherin, zu einer akademischen Bildungseinrichtung gehört selbstverständlich hierzu nicht nur die Lehre, sondern auch die dazugehörige Forschung. Die Aufgabenbreite der Landesverteidigungsakademie geht aber weit über eine tertiäre Bildungseinrichtung hinaus. So kommen Beratung, Beratungsleistung für die politische Führung und die militärische Führung aufgrund der Expertise der Landesverteidigungsakademie, der Bediensteten der Landesverteidigungsakademie dazu. Und darüber hinaus auch umfassende und umfangreiche Unterstützungsleistungen für das gesamte Bundesheer. Aber auch umfangreiche gesamtstaatliche Aufgaben sind im Aufgabenportfolio der Landesverteidigungsakademie zu nennen. Oder auch die intensiven und die vielfältigen nationalen wie internationalen Kooperationen.
Ja, dann werden wir uns das alles heute einmal anschauen.
Ja, ich freue mich.
Ja, Peter, wo gehen wir jetzt genau hin?
Ja, wir befinden uns da jetzt wir nennen das gern den Kommandantengang, weil ziemlich am Anfang hängen die Bilder der bisherigen Kommandanten bis zum jetzigen Kommandanten. Und wenn wir dann in den zweiten Flügel weitergehen zur Generalstabsausbildung, hat man hier die Ahnengalerie, das heißt vom ersten Generalstabskurs bis zur jetzigen Generalstabsausbildung im Rahmen des FH-Masterstudiengangs.
Und hier sehe ich noch eine Uniform.
Ja, das ist die Uniform vom General König, der ja selber auch hier Akademiekommandant war, wo seine Uniform von ihm persönlich hier gespendet wurde, dass man auch was zum Ansehen hat.
Ja, da gibt es ja noch einige andere Uniformen dann auch noch, aber jetzt gehen wir dann einmal zum Hörsaal. So, und wir werden beim Hörsaal jetzt schon empfangen. Und wer sind Sie?
Mein Name ist Oberst Gregor Scheuch, ich bin der Kommandant des laufenden Generalstabslehrgangs des Bundesheeres.
Was müssen die Generalstabsoffiziere hier alles lernen?
Die Offiziere lernen im Wesentlichen die wichtigsten Inhalte aus den 4 Kerndisziplinen der Militärwissenschaften. Das heißt, wir bilden sie zu Militärwissenschaftlern aus, sodass sie dann in späteren Funktionen für verschiedene Leitungs- und Führungsfunktionen auf allen Führungsebenen sind. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben für die verschiedenen Kerndisziplinen. Wir bilden hier beispielsweise Militärstrategie aus. Das heißt, es geht hier darum, dass wir die Streitkräfte so konzipieren, dass wir künftig auch Einsätze erfolgreich führen können. Weiters bilden wir die Herrschaften in Operation aus. Das bedeutet, verschiedene Teilstreitkräfte, wie zum Beispiel Landstreitkräfte, Spezialeinsatzkräfte und Luftstreitkräfte, miteinander zum Wirken zu bringen, zu synchronisieren oder konzertieren, könnte man jetzt auch nicht militärisch sagen. Und auch die taktische Führungsebene ist bei uns ein Thema. Sie kennen das jetzt auch aus der Berichterstattung aus der Ukraine, wo verschiedene Experten des Bundesheeres Vorgänge aus dem Krieg erklären, wie es dazu kommt. Auch auf dieser Ebene bringen wir den Offizieren auch hierbei. Abschließend, last but not least, haben wir dann auch noch Logistik und Streitkräfteunterhalt. Wir müssen ja Streitkräfte betreiben, alimentieren. Und zuletzt ist das Wesensmerkmal auch noch des Generalstabsoffiziers, dass er also Experte im Bereich der speziellen militärischen Führung ist, nachdem wir ja anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, wie zum Beispiel zivile Führungseinrichtungen oder zivile Organisationen, die verschiedene Führungsaufgaben in ihrem Bereich wahrnehmen.
Dürfen wir da auch in den Hörsaal hineinschauen?
Ja, können wir kurz reinschauen. Wir starten jetzt genau mit der nächsten Lehrveranstaltung sozusagen. Das ist also zivile Logistik mit dem Professor Dr. Gürtlich, der hier jetzt seinen zweiten Teil am Nachmittag hat. Wir können kurz reinschauen, gerne. Bitte schön. Genau, also Sie sehen hier eine relativ ungezwungene Hörsaalatmosphäre. Wir haben also verschiedene Formate, die wir anbieten. Das ist also eine klassische Vorlesung, wie man es auch von zivilen Universitäten kennt. Wir haben aber andere Ausbildungsformate auch, militärische Übungen, wo wir sogenannte Map-Exercises, also Kartenplanübungen, Planspiele machen. Wir haben aber auch Übungen, die wir also in einer Aufbauorganisation, einer Stabsorganisation bilden. Wir sind jetzt gerade frisch zurück aus Hamburg, wo wir das Ganze an unserer Partnerakademie in Hamburg durchgeführt haben. Aber auch simulationsgestützte Übungen, die wir im Herbst dieses Jahres beispielsweise beim sogenannten Führen im Gefecht machen. Also wir haben hier durchwegs auch unterscheidbar von zivilen Bildungseinrichtungen andere spezifischere Ausbildungsformate, mit denen wir unsere Offiziere zielgerichtet ausbilden. Vielleicht noch erwähnenswert ist, dass wir ja aktuell auch Betreiber einer Fachhochschule sind. Das bedeutet, das Format dieses Generalstabslehrganges ist im Format einer Fachhochschule geführt, wo wir hier auf Ebene eines Master qualifizieren. Und exakt die Studieninhalte, die wir hier anbieten, sind Teil des Studiums, wie ich es vorher eingangs dargestellt habe, mit dem Bericht der 5 Disziplinen der Militärwissenschaften.
Danke, dann schleichen wir uns jetzt wieder ein bisschen hinaus und lassen die Studenten jetzt, also, ja, Professor. Ja, Peter, du wirst uns da jetzt verlassen. Was machst du jetzt?
Ja, dadurch, dass die Landesverteidigungsakademie mittlerweile bis zu 700 Veranstaltungen im Jahr hat, das betrifft jetzt Workshops, Symposien, andere Besprechungen, muss ich jetzt mit meinem Referat die nächste Veranstaltung in der LAVAG vorbereiten.
Dann sage ich mal vielen Dank. Ja, und Herr Oberst, Sie gehen jetzt mit uns mit?
Genau, ich bin jetzt eher am Weg ins Sippin auf. 2 Punkte. Ich habe nämlich meine nächste Sprachleistungsprüfung, wo mein Sprachleistungsprofil erstellt wird. Da werde ich jetzt den nächsten Termin wahrnehmen. Und bin Leiter SIP, wir haben dann noch kurz auch zu einem späteren Zeitpunkt über die freiwillige Sprachausbildung mit unseren Lehrgangsteilnehmern sprechen.
Was heißt SIP genau?
Das SIP ist das Sprachinstitut des Bundesheeres, das eben hier an der Landesverteidigungsakademie angesiedelt ist und de facto die gesamte Sprachausbildung für das österreichische Bundesheer macht. Und mit meinen Lehrgangsteilnehmern vom Generalstabslehrgang biete ich das sozusagen als Tutorium auch an, nachdem ja die Sprachkompetenz ein wesentlicher Aspekt ist der Multinationalität. Beispielsweise die letzte Übung, die ich vorher erwähnt habe von Hamburg, die wird also komplett in Englisch durchgeführt. Und somit ist es auch selbstverständlich, dass jeder Offizier sein eigenes Sprachleistungsprofil pflegen muss und auch weiter erhalten muss. Und da ist es natürlich ideal im Haus, wenn wir einen Stock über dem Generalstabslehrgang auch das Sprachinstitut haben, das uns das etwas erleichtert.
Gut, dann gehen wir dann hinauf. Da hängen ja ganz schön viele verschiedene Flaggen. Die englische, die slowakische, eine deutsche, eine slowenische, eine italienische, eine französische. Ja, wir sind jetzt am Sprachinstitut angelangt. Wo sind wir jetzt genau?
Wir sind jetzt genau direkt vom Büro vom Oberst Froneck, das ist der Leiter des Sprachinstituts des österreichischen Bundesheeres und darf Sie gerne an ihn verweisen für weitere Ausführungen.
Dann sage ich vielen Dank fürs Herbringen und schönen Tag noch.
Sehr gerne, danke, Wiederschauen.
Grüß Gott. Ja, wie geht es Ihnen heute bei uns im Sprachinstitut des Bundesheeres?
Ja, wir haben noch nicht so viel gesehen, deshalb wollen wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Welche Aufgaben hat das Sprachinstitut hier?
Ja, das Sprachinstitut des Bundesheeres hat mehrere Aufgaben. Eine ist die Sprachausbildung, das heißt Menschen Sprachen beizubringen. Dann haben wir aber auch die Aufgabe, Sprachen zu übersetzen und dolmetschen. Das heißt, eine Transferleistung zu machen. Das heißt, jemanden eine Sprache im Endeffekt zugänglich zu machen. Dann haben wir aber auch die Aufgabe, natürlich auch irgendwo Menschen, die Kompetenzen haben, nämlich in Sprachen, auch zu zertifizieren, zu, unter Anführungszeichen, zu prüfen und denen eine Kompetenzbescheinigung mitzugeben. Und zum Schluss natürlich gilt es auch um die Interkulturalität. Das heißt, jede Sprache bedeutet auch natürlich eine gewisse Kultur und die vermitteln wir auch ganz besonders mit für unsere Einsätze, für unsere Aufgaben, die wir im In- und Ausland mit unserem Personal wahrzunehmen haben.
Sie selbst sind ja in Uniform. Ich sehe manche Leute hier in Uniform, andere ohne. Wo kommen die ganzen Lehrer und Lehrerinnen her?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil wir ein unter Anführungszeichen bunter Haufen sind. Ja, wir haben also hier Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich aus dem zivilen Bereich zu uns kommen und dann dementsprechend hier als Zivilbedienstete hier unterrichten oder übersetzen, dolmetschen oder andere sprachrelevante Aufgaben erfüllen. Aber wir haben vor allem auch Soldaten hier. Das heißt, die kommen dann im Endeffekt aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu uns und haben mehrere Möglichkeiten, einerseits vielleicht hier ein Sprachstudium zu selber bei der Universität oder beim anderen Institution zu absolvieren und dadurch auch in ihrer Laufbahn ganz einen besonderen Weg einzuschlagen, nämlich als Soldat in Uniform, aber als Sprachexperte in Uniform gleichzeitig zu fungieren. Und auf der anderen Seite junge Unteroffiziere oder auch Offiziere, die im Endeffekt von der Truppe herkommen, nicht studieren, aber das, was sie als Kernfähigkeit, das Militär haben, nämlich das Verständnis, wie so Militär funktioniert, in der Fachsprache, also im militärischen Jargon, könnte man sagen, den anderen hier beibringen oder weitergeben.
Das ist ja gerade bei internationalen Einsätzen dann wichtig.
Auf jeden Fall im internationalen Bereich. In den Einsätzen, ob das jetzt im Libanon zum Beispiel ist, oder unsere Kräfte, unsere Truppen, die im Balkan unterstützen seit vielen, vielen Jahren, wo es darum geht, dass die Soldaten einerseits selber auf der Straße dort in einem Stab, in einer Organisation eine Fremdsprache anwenden können. Und ich meine jetzt hier nicht nur Englisch, sondern ich meine vielleicht Französisch, weil es im afrikanischen Raum ist, oder Arabisch, weil es in einem arabisch sprechenden Raum ist, wie zum Beispiel in Libanon, oder in einem anderen internationalen Umfeld, wie zum Beispiel in einem Stab in New York oder in Brüssel, ja, oder irgendwo anders, ja, auf der Welt. Und man darf ja niemals vergessen, wir haben ja auch sehr viel Attaché-Personal. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wo man Sprache als Auftrag anwenden muss, als Soldat oder als Zivilbedienstete. Aber nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Es gibt ja unzählige Unterstützungsleistungen auch im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung. ob das jetzt für andere Ministerien ist oder für andere Zivilorganisationen. Ob das ist zum Beispiel im Rahmen von einer Pandemie, wo wir das auch machen mussten, wo wir im Endeffekt andere sprechende Menschen hier helfen mussten, sich zurechtzufinden, weil sie nicht anders konnten, weil ihr Deutsch nicht so gut war. Oder zum Beispiel an der Grenze, wo viele hunderte Soldaten von uns täglich stehen und mit anderen kommunizieren müssen. Nicht in einem Einsatzfall, aber als unter Anführungszeichen friedenserhaltende Aufgabe.
Dankeschön, danke.
So, und jetzt muss ich noch dringend in die Bibliothek und dann nehme ich Sie gleich mit.
Ja, gerne, da wollen wir gerne mit. So, wo sind wir hier eigentlich?
Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Bibliothek. Ja, das ist im Endeffekt die Bibliothek des Österreichischen Bundesheers, ja, wo im Endeffekt wir auch die im Institut, im Sprachinstitut an der Landesakademie unterrichten, immer wieder auch fremdsprachige Bücher sich ausbohren.
Gut, dann schauen wir da mal hinein.
Grüß Gott, wir kommen schon. So.
Ja, vielen Dank, Herr Oberst, dass Sie uns da mitgenommen haben.
Sehr gerne. Ich darf Sie jetzt von Magister Mais übergeben. Ja, wie gesagt, wir sind sehr froh, dass wir auch hier im Haus diese tolle Einrichtung haben.
Dankeschön. Danke.
Gerne, wiedersehen.
Grüß Gott. Ja, Frau Direktor, wir sind jetzt hier in der Bibliothek von der Landesverteidigungsakademie. Wie viele Bücher gibt es da so?
Also hier im Standort Stiftskaserne gibt es 140.000 Medien, die zur Leihe für alle Nutzer zur Verfügung stehen.
Und was sind das für Bücher?
Das sind Bücher mit Schwerpunkt neuere wehrwissenschaftlicher Literatur, aber auch natürlich Bücher über Politik, Geschichte und auch Unterhaltungsliteratur wie Romane, weil wir auch eine Soldatenbücherei sind in Wien.
Und wer kommt da so alles, um sich da etwas auszuborgen?
Also es kommen die Forscher des Hauses natürlich, es kommen Bedienstete des Ruhestandes, es kommen Mitarbeiter von ganz Wien. Und natürlich auch hin und wieder Forscher aus dem universitären Bereich, die die Bibliothek auch nutzen, eben um hier wehrwissenschaftliche Forschung zu betreiben vor Ort.
Und was wird besonders gerne ausgeliehen?
Also es ist ganz interessant, wenn man sich anschaut, die Medien vom letzten Jahr ist das große Thema Cyberwar, Cyberkriegsführung, Cyberwaffenindustrie, Rechtsfragen zu diesem Thema, also eigentlich alle Bücher, die prominent ausgeborgt worden sind und oft ausgeborgt worden sind, haben eben das Thema Cyberwar beinhaltet.
Was ist denn Ihr Lieblingsbuch?
Also mein Lieblingsbuch ist Im Westen nichts Neues. Das ist gleichzeitig ein Stück Literatur, gleichzeitig ein Antikriegsbuch, das 1928 entstanden ist. Da geht es eben um das Schicksal an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Und interessant, wir haben natürlich das Buch in der Bibliothek, ganz klar, aber es gibt dazu auch drei Verfilmungen, die wir auch als DVD in unserem Repertoire haben. Sehr interessant, sich das vielleicht im Vergleich anzuschauen. Und natürlich sehr viel Literatur zum Thema Erster Weltkrieg. Also da kann man schon ein bisschen in die Tiefe tauchen.
Welche anderen Medien gibt es noch außer den Büchern hier in der Bibliothek?
Ich habe schon kurz angesprochen, es gibt auch DVDs. Es gibt CD-ROM, es gibt E-Medien, das heißt auch digitale Medien in unserem Bestand, Datenbanken, Zeitungen, Zeitschriften. Also wenn man so will, alle Medien, die es so gibt, bieten wir an und stellen wir auch zur Verfügung.
Dankeschön, danke.
Ja, jetzt muss ich dann weiter. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Forscher sind einerseits das Hauptklientel unserer Entlehner, gleichzeitig auch wichtige Ansprechpartner, eben immer wieder für Inputs, für Neuerscheinungen. Und da gehen wir jetzt weiter zum Herrn Dr. Schneider, der uns da weiter betreuen wird.
Na, dann schauen wir gleich hin. So, wo sind wir jetzt da?
Wir sind jetzt im Institut für Strategie und Sicherheitspolitik beim Herrn Dr. Schneider, der wieder wertvolle Inputs für die Bibliothek, für neue Beschaffungen geben wird und darf sie jetzt weitergeben.
Wir sind jetzt im Forschungsbereich. Wie heißt das Institut? Was wird hier geforscht?
Das Institut ist das Institut für Strategie und Sicherheitspolitik und seines Zeichens ist es eigentlich die Nachfolgerin des ältesten Forschungsinstituts der Landesverteidigungsakademie schlechthin. Die Landesverteidigungsakademie, die ja eigentlich 1967 erst als solche gegründet worden war, damals mit dem großen Hintergrund ULV zu entwickeln, also die umfassende Landesverteidigung zu entwickeln, da war dieses Institut für Strategie und Sicherheitspolitik beziehungsweise die Vorgängerin eigentlich das zentrale Institut. Und mittlerweile haben wir hier auf der Landesverteidigungsakademie eine ganze Reihe von Instituten. Die meisten werden Sie schon besucht haben oder sind noch im Begriffe, das zu tun. Und wir hier im Institut für Strategie und Sicherheitspolitik forschen schon das, was im Namen steht, nämlich internationale Sicherheit, dann Strategie und für mich als Dritten im Bunde sozusagen Zeit- und Militärgeschichte.
Und was wird hier da geforscht?
Ja, also wir forschen natürlich in einer sehr breiten Palette. Ich möchte nicht in Detail für die anderen Referatsleiter gehen, aber wir haben jetzt es damit zu tun, dass fast alle hier beteiligten Forscher auch in den Lehrgängen des Generalstabs unterwegs sind und zwar mit wirklich großen Projekten. Ich kann es jetzt nur von mir genau sagen, ich bin derjenige, der Modulverantwortliche für Militärgeschichte für den Generalstabslehrgang, für jeden Generalstabslehrgang. Dieses Jahr ist es da, beziehungsweise schon im letzten Jahr gestartet haben, ist es der 24. Generalstabslehrgang. Und was mache ich da? Ich unterrichte Militärgeschichte, damit die Leute dort sozusagen eine grundsätzliche Perspektive davon bekommen, was ist überhaupt Militärgeschichte? Ist das mehr als Kriegsgeschichte? Was hängt dann auch dran? Militärgeschichte ist ja eigentlich ein sehr komplexes Thema und viele denken, das ist nur für Militärs. Das stimmt überhaupt nicht. Gerade das Interesse, das wir in unseren Vorlesungen, aber auch dann später in den vielen Veranstaltungen haben, zeugt davon, dass es doch viele, viele Leute von außerhalb gibt, die überhaupt nichts mit dem Bundeswehr zu tun haben, die sich allerdings für die Geschichte interessieren. Für die Geschichte und die ist leider in unserer Menschheitsgeschichte eine sehr, sehr kämpferische und militärische. Und da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen.
Was passiert dann sonst noch mit den Forschungsergebnissen? Es gibt Veranstaltungen, es gibt Unterrichte. Was gibt es sonst noch?
Also neben dieser breiten Palette an Unterrichten, die wir halten müssen, wenn man an meinem Türschild steht, Hauptlehroffizier und Forscher, gibt es natürlich auch Forschungsbereiche, die wir betreuen. Und diese Ergebnisse fließen wiederum in zwei Segmente, ein eben in die Lehre selbst, dass man immer up-to-date sozusagen lehren kann, aber gleichzeitig in Publikationen und in dem dritten Fall, zumindest bei mir auch, in mehrere Serien von abendfüllenden Vorträgen. Jetzt habe ich gerade eine lange Serie beendet. Ich hatte mir 2019 eingebildet, ich müsse 80 Jahre Zweiter Weltkrieg betreuen. Das wurde 2019 gestartet sozusagen und ist jetzt im Mai zielgerecht 2025 mit 80 Jahre Zweiter Weltkrieg, sprich 80 Jahre 1945 ausgelaufen. Damit wurde eine große Serie beendet und mein nächstes Projekt schwebt mir auch schon vor. Ich möchte jetzt über den Kalten Krieg und da speziell aber auch über die Rolle Österreichs im Kalten Krieg ein bisschen was erzählen. Ab Herbst dann.
Wenn man den Begriff Militärwissenschaften hört, wie kann man das erklären?
Ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Schauen Sie, es war vor allem in den späten 80er, 90er Jahren des letzten Jahrtausends, Jahrhunderts, wenn man so will, sehr, sehr weit verbreitet, dass all die Dinge, die sich mit Sicherheit und Militär beschäftigen, auf Universitätsebene jetzt, eher nicht die großen, man würde heute sagen, die großen Bringer waren, weil man wollte sich eher auf Globalization konzentrieren, auf Gender und alle möglichen Dinge, die damals gerade sehr im Trend lagen. Ich komme ja von der Universität Graz, war dort Assistent am Institut für Geschichte und habe damals aber schon militärische und sicherheitspolitische Vorlesungen angeboten. Und das hat ein dermaßen großes Interesse hervorgerufen, dass man gerade auf der Uni Graz mir dann eigentlich praktisch von Semester zu Semester weitere Lehraufträge gegeben hat. Und die Grazer waren da ein bisschen fortschrittlicher. In Wien ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Aber auf der Landesverteidigungsakademie, wo ich seit 2003 bin, ist das natürlich die Hauptsache. Und wir kümmern uns praktisch um diese Dinge, militärische Wissenschaft zu betreiben. Und wir haben ja auch einen FH-Masterstudiengang im Rahmen des Generalstabslehrgangs. Das heißt, jeder oder jede, der diesen Lehrgang abschließt, schließt diesen ab mit Magistra oder Magister FH. Und das ist ein spezieller Lehrgang, selbstverständlich. Da leben jetzt 20 manche haben kurz ein bisschen mehr Leute Teil aus Österreich, meistens ein Schweizer und ein deutscher Kollege oder Kamerad. Und die werden hier ausgebildet und wurden ausgesiebt, also bis auf den Schweizer und den Deutschen natürlich, unter zwischen 300 Bewerbern. Und dann werden die auf 20 sozusagen in vielen Auswahlverfahren zusammengedampft und die Besten der Besten kommen dann auf die LAVAG und machen 2 Jahre diesen Lehrgang. Und unsere nächste Station wird sein das Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Das ist ein hochspannendes Institut, wie ich ankündigen darf. Hier wird sich mit Dingen beschäftigt, die sozusagen ganz aktuell sind. Aber was das im Einzelnen ist, das werden Ihnen die Leute hier sicher selber viel besser sagen können. Dankeschön.
Ja, dann schauen wir gleich hin. Wir liegen ja hier schon einige Kilometer zurück an der Landesverteidigungsakademie. Dann sehen wir das dann weiter. Wiedersehen.
Mein Name ist Predrag Jurekovic. Ich bin einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter hier im Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement und auch ein Referatsleiter in dem Institut.
Was macht dieses Institut?
Dieses Institut hat vor allem als Hauptaufgabe, Krisen und Konflikte frühzeitig zu erkennen. Vor allem in Regionen, in denen sich das österreichische Bundesheer schon lange bei friedenserhaltenden Missionen engagiert oder eventuell engagieren könnte. Das sind vor allem die Schwerpunktregionen Nahe Osten, Westbalkan, dann natürlich auch der postsowjetische Raum, Afrika und auch Zentralasien. Und neben dieser regionalen Schwerpunktsetzung ist es auch so, dass wir einen immer stärkeren Fokus haben auf neue Bedrohungsbilder, vor allem natürlich auch auf der wegen der verschlechterten geopolitischen Lage. Also in diesem Zusammenhang muss man auf hybride Bedrohungen hinweisen. Also es geht vor allem darum, dass sich das IFK mit zukünftigen Technologien und ihren sicherheitspolitischen Herausforderungen auseinandersetzt in diesem Zusammenhang.
Der Forschungsbereich besteht ja dann aus mehreren Instituten. Wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt zur Zentraldokumentation. Das ist für alle Forscher und Forscherinnen sehr wichtig, weil hier gibt es die Möglichkeit zu einer ausgezeichneten Literaturrecherche. Die Zentraldokumentation verfügt auch über ein ausgezeichnetes Archiv. Bitte, wenn Sie diese Richtung gehen. Und der Herr Oberst Klaus Mack ist der Leiter dieser wichtigen Einrichtung.
Herr Oberst Mack, die CENTOC, was ist das eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
Die CENTOC ist eine sehr eingesessene Einrichtung an der Landesverteidigungsakademie. Sie ist zuständig für die Auswertung, Dokumentation und Bereitstellung von offenen Fachinformationen. Das heißt, wir werten alles aus, was am freien Markt, im Internet, bei sonstigen Datenbankanbietern angeboten wird und militärisch, sicherheitspolitisch, werttechnisch relevant ist. Diese Aufgabe machen wir seit 1967 und ist für das ganze Bundesheer notwendig. Und dadurch sind wir jeden Tag neuen Herausforderungen unterworfen und versuchen jetzt, alle möglichen technischen und Experten-Know-how einzubringen, um diesen Auftrag zu erfüllen.
Wie haben die modernen Medien das Leben verändert in der CENTOC?
Also die modernen Medien haben die CENTOC dramatisch verändert, nicht nur die Medien. Wir haben Datenmengen, mit denen man vor einigen Jahrzehnten überhaupt nicht gerechnet hat. Wir haben eine weltweite Vernetzung. Wir haben mittlerweile Systeme, die die Sprachgrenzen aufheben. Das heißt, wir haben ein globales System an Daten zur Verfügung, wo wir versuchen, Relevantes für uns herauszufiltern. Das ist in den letzten Jahren massiv durch den Einsatz von KI-Unterstützung passiert. Und da sind wir mitten in unserem Zukunftsproblem. Der nächste Weg führt Sie zu einem unserer Kunden, das Zentrum für Menschenorientierte Führung und Wehrpolitik.
Dann schauen wir mal hin. Ja, Herr Dr. Hies, was macht jetzt Ihre Dienststelle genau?
Das Zentrum für menschenorientierte Führung und Wehrpolitik hat im Wesentlichen 3 Säulen zu bewerkstelligen. Die eine ist Forschung und Lehre. Forschung und Lehre im Bereich der Humansozialwissenschaften mit ganz klarem Schwerpunkt auf Militär und Führung in diesem Bereich. Und die dritte sind Coachings, Mediationen, Teamentwicklungen.
Was gehört noch zu den Aufgaben dieser Dienststelle?
Wir bilden unter anderem Trainer für Führungsverhalten, für Kommunikation aus, Teamtrainer. Wir sind im Bereich des militärischen Kulturgüterschutzes aktiv, bilden Kulturgüterschutzoffiziere aus, fort, weiter. Wir machen Symposien, Veranstaltungen, ja, also alles, was so in Forschung und Lehre Rang und Namen hat.
Und dann gibt es noch die sogenannten Info-Offiziere. Was ist das?
Die Informationsoffiziere sind derzeit um die 650 Damen und Herren. Diese Damen und Herren haben den Auftrag, in vorrangigen Schulen, aber auch bei Partnern, bei Vereinen, bei Gemeinden, Bedarfsträgern, über den Auftrag des österreichischen Bundesheeres zu informieren. Ja, aber wichtig ist auch, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper herrscht. Und aus dem Grund nehme ich euch jetzt gerne mit in unseren Sportbereich.
Jetzt geht es Sport. Und hier im Sportkammerl treffen wir Peter wieder. Peter, was kann man hier alles trainieren?
Ja, im Prinzip, ich möchte mal von Grundlegenden beginnen. Es ist ja nicht nur die Kraftkammer der Landesverteidigungsakademie. Wir haben ja hier an der Liegenschaft noch mehrere Direktionen. Wir haben die Direktion 7, wir haben die Direktion 6. Also es ist für jeden, nicht nur für die Landesverteidigungsakademie. Was kann man hier trainieren? Im Prinzip, wir sind seit 2 Monaten jetzt wirklich modern eingerichtet. Man kann das wirklich mit einem Fitnessstudio draußen im zivilen Bereich vergleichen. Das heißt, man kann den Kraftsport machen, was eine Sportart ist, dann kann man den Ausdauersport machen. Das heißt, wir haben hier einige Ergometer, wir haben Laufbänder, wir haben sogar einen Crosstrainer. Und letztendlich kann man hier auch Rückengymnastik mit bestimmten Geräten trainieren. Und das ganz Wichtige ist hier, aufgrund dieser Neuausrichtung dieser Kraftkammer, wir können hier auch sicher trainieren. Das heißt, wir haben wirklich modernste Geräte, die eigene Sicherheitsmechanismen eingebaut haben. Somit wird das Verletzungsrisiko hier verringert.
Man muss ja auch dazu sagen, dass Soldaten ja immer wieder einen Leistungstest machen müssen. Da müssen die sich ja darauf vorbereiten.
Ja, genau. Das ist nach wie vor diese 2400 Meter in einer bestimmten Zeit. Das kommt dann aufs Alter drauf an. Und zusätzlich muss man dann Liegestütz machen. Ja? Und auch hier ist die Kraftkammer auch auf das ausgelegt. Wie gesagt, mit den Ergo-Geräten kann das Laufen trainiert werden, mit einem eigenen Trainingsprogramm, wo man sogar Intervall laufen kann. Und mit den restlichen Geräten, wie gesagt, die wirklich modern sind, kann man sich auf diese Leistungstests vorbereiten. Zusätzlich für die Zivilpersonen, wir wissen das ja, es gibt seit einigen Jahren auch die Bewegung im Dienst für das zivile Personal. Und allgemein Sport muss man einfach sagen, erstens einmal die Leistungskraft wird gesteigert, man fühlt sich wohl, das Selbstbewusstsein wird gestärkt und man ist leistungsfähiger. Man soll das nicht glauben. Ich zum Beispiel selber, wenn ich einmal Zeit habe, dann gehe ich entweder laufen oder mache mein Krafttraining und nach dem Training gehe ich wieder erfrischt an die Dienststelle zurück und bin neu belastbar. Das ist so.
Also es gibt hier an der Landesverteidigungsakademie wirklich viel zu sehen. Wir sind heute schon einige Kilometer gegangen, muss ich sagen. Auch das ist eine sportliche Leistung. Ja, das war's von dieser Staffel jetzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hört auch bei der nächsten Staffel ab Herbst bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.